Ja, es ist ein tolles Vorrecht, bei der Stadtmission zu arbeiten. Das ist ja ein ganz großes Werk hier in Berlin mit ganz vielen Bereichen und Gemeinden, auch ganz unterschiedlichen Gemeinden übrigens. Also wir haben von ganz kirchlich geprägten Gemeinden bis auch charismatische Gemeinden bei uns in Kontext. Die Kollegen da sind ganz unterschiedlich aufgestellt, auch ganz fantastisch. Als ich Paul gefragt habe, du, wie lange darf ich predigen, hat er gesagt, eine Stunde. Stimmt das? Ach nee. Ach so, ob ihr da noch wählen geht, weil. Okay. Genau. Gut, aber er hat mir erzählt, ihr seid gerade im Markus-Evangelium und versucht euch da so mit den Texten zu beschäftigen. Und das habe ich jetzt auch zum Anlass genommen, einen Text so aus der Gegend herauszuwählen. Ob ihr den schon mal hattet, weiß ich nicht, aber er sprang mir jetzt für diese Predigt nochmal ins Auge. Wer sät, der wird auch ernten, habe ich das überschrieben. Und der Text heißt in Markus 4, 26 bis 29. Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das zentrale Thema von Jesus in seinem Leben, das ist das Reich Gottes. Also nicht irgendwas, das Reich Gottes ist das Thema von Jesus. In anderen Evangelien lesen wir davon mal so vom Himmelreich oder vom Reich der Himmel. Das Himmelreich, das Reich Gottes, bricht mit Jesu Wirken in dieser Erde an. Es ist schon ausgesät. Alles verändert sich dadurch für die Menschen. Und Jesus ruft deshalb den Menschen zu, das ist einer seiner wichtigsten Worte, tut Buße. Tut Buße. Das heißt, kehrt zu Gott um. Dieser Ruf zur Umkehr ist nicht etwa so etwas Schreckliches oder so Demütigendes. Wir kennen ja leider heute nur so das Bußgeld, wenn wir irgendwie eine Strafe bezahlen müssen. Also Buße ist in unserem Kontext irgendwie was Schlimmes. Aber Buße, wie es Jesus versteht, ist etwas Schönes. Es bedeutet, der Mensch darf zu Gott umkehren. Der Mensch ist von Gott angenommen. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Und das ist was Schönes. In diesem Sinne ruft Jesus zu den Menschen zu und sagt: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also kehrt um zu Gott. Gott kommt und lädt uns ein. Das Reich Gottes, so zeigt es das Evangelium, kommt von außen in die Welt. Es wird gesät. Es ist schon nahe. Wie wenn ein Zug in den Bahnhof von Weitem angefahren kommt und gerade so reinfährt. Noch nicht ganz da, aber man sieht den Zug schon kommen. Jesus will die Menschen für das Reich Gottes begeistern. Setzt es doch an erster Stelle. Alles andere in eurem Leben, das wird schon klappen, wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht, sagt er. Über 100 Mal, so sprechen die Evangelien über das Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes meint Jesus Folgendes. Gott ist ja ganz klar der Schöpfer dieser Welt. Er hat sie gemacht. Die Erde ist auch das Eigentum von Gott. Aber wie es so ist, wir erleben Gott oder auch damals die Menschen nicht unbedingt so als nah, als wenn er da ist. Gott ist irgendwo. Auf der Erde wird sicherlich noch nicht überall sein Wille umgesetzt. Denn da, wo Gott herrscht, wird auch sein Wille umgesetzt. Bis jetzt sieht man Gott noch nicht so ganz richtig. Aber das Reich Gottes ist nahe. Aber jetzt wird er zeigen, dass er da ist. Jetzt kommt Gott zu den Menschen. Wir können ja überlegen, alle, wir können wählen gehen und auch die Geschichten gerade in der Welt passieren. Alle Reiche dieser Welt, auch damals, ob USA, China, Ägypten, Israel, Europa, auch die Bundesrepublik, alle Reiche dieser Welt sind irgendwie korrupt. Alle Reiche dieser Welt sind machtgierig. Sie bevorzugen die Reichen. Sie sind alle irgendwie ungerecht. Die Armen haben meist nicht viel zu lachen. Es wird viel zu viel Gewalt angewandt, um irgendwas durchzusetzen. Es gibt Neid und Hass unter den Völkern. Die Welt, so ist es das Zeugnis der Bibel, ist schwer geschädigt. Und die Menschen können die Welt nicht besser machen. Keine Universität kann die Geldgier auslöschen oder einen Impfstoff gegen Machtgier entwickeln. Aus biblischer Sicht kommt die Hoffnung für die Welt nicht aus der Welt, bei allem, was wir auch wählen können und tun können vielleicht. Sie kommt von außen, sie kommt von Gott. Und das meint Jesus mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist die Hoffnung für die Menschheit auf echten Frieden in dieser Welt. Das ist das biblische Zeugnis. Das hebräische Wort für Frieden heißt ja bekanntlich Shalom. Und das ist mit Shilem verwandt. Shalom, Shilem. Das heißt, Shilem heißt vollständig. Und wenn wir von dem Frieden Gottes sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir vollständig an Leib, Seele und Geist befriedet sind. Die Menschen. In allen Bereichen herrscht Frieden in uns. Das ist Shalom. Ja. Gottes Reich ist nicht nach der Art der Reiche dieser Welt. In Gottes Reich gelten andere Gesetze, die heute in dieser Welt ganz unten sind. Die sind in Gottes Reich ganz oben. Da denke ich manchmal über uns in der Bundesrepublik nach. Wir gehören zu den obersten Menschen und Leuten dieser Welt. Und wie viele sind unten. Die Armen dieser Welt werden sich über das Reich Gottes besonders freuen dürfen. Das ist Jesu zentrale Botschaft vom Reich Gottes. Das lesen wir in den Evangelien. Im Predigttext geht Jesus darauf ein, wie das Reich Gottes in die Welt kommt. Es wird als Same gesät. Und dann muss man ganz schön warten. Und dann entsteht erst so ein Fruchtansatz und dann die Frucht und dann kann man erst ernten. In der bäuerlichen Welt der Bibel steht ja die Frucht bildhaft für ein gottgesegnetes Leben. In unserer städtisch geprägten Welt reden wir, oder heute vor allen Dingen, reden wir so eher manchmal so abstrakt von Erfolg. Das ist so unser Wort, was wir benutzen. Die Frucht eines Baumes ist etwas Konkretes. Das kann ich essen, die Frucht. Doch was ist eigentlich Erfolg, wenn wir davon reden? Je nach persönlichen Lebensentwurf und Milieu wird die Antwort bestimmt auch anders lauten. Aber eigentlich drücken wir damit das erfolgreiche Erreichen von gesetzten Zielen aus. Das ist so ein Erfolg. Und ursprünglich allerdings bezeichnete auch dieses Wort Erfolg lediglich so die allgemeine Folge, die Konsequenz irgendeines Handelns. Also ganz allgemein wird das benutzt. Und auf diese alte Deutung komme ich auch in meiner Predigt noch einmal zurück. Damals sagten die Menschen beim Erreichen von Zielen eher, wir haben gesiegt. Nicht? Während wir heute sagen würden, wir waren erfolgreich. Früchte verdeutlichen, dass sie von vielen günstigen Faktoren abhängig sind, die wir oft nicht beeinflussen können. Gleichzeitig zeigen uns Früchte, dass wir abwarten müssen und es nur wenig manchmal Einsatz benötigt, um Früchte zu ernten. Sie wachsen von selbst in meinem Leben, wenn ich richtig verwurzelt bin. Heute versprechen Motivationstraining Trainer hingegen gerne, dass der persönliche Erfolg immer irgendwie machbar ist. Wenn wir uns nur genügend anstrengen. Die Erfolglosen in dieser Weltsicht haben hingegen diese zu früh aufgegeben. Sie hätten mehr für ihren Erfolg kämpfen müssen, um am Ende zu siegen. Das ist der Geist in unserer Welt. Doch wo es Sieger gibt, gibt es auch ganz klare Verlierer. Das müssen wir verstehen. Und das ist eine fatale Weltsicht. Das unerbitterliche Erfolgsstreben Einzelner schafft nämlich eine ungerechte Ellenbogengesellschaft, wo letzten Endes der Stärkere und der Lauteste auf Kosten anderer gewinnt. Die Früchte eines Lebens mit Jesus allerdings bewirken hingegen der Heilige Geist in uns. Und sie zeigen sich als Heiligkeit zum Beispiel, als Liebe, als Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, gute Werke oder auch als Wahrhaftigkeit. Das Reich Gottes können Menschen nicht erfolgreich durchsetzen. Das wurde schon oft versucht in der Weltgeschichte. Das Ergebnis war immer eine korrupte Kirche. Das hatten wir schon. Das Reich Gottes wächst durch Gottes Geist von sich aus. Wenn wir über solche Qualitätsmerkmale nachdenken, über das, die im Reich Gottes wichtig sind, ja, all diese Qualitätsmerkmale eines gesegneten Lebens, also die Frucht in unserem Leben, bezeichnet zum Beispiel der Jakobusbrief auch als Frucht der Gerechtigkeit, die gesät wird von denen, die den Frieden halten. Es gibt eine Frucht der Gerechtigkeit, die gesät wird von denen, die den Frieden halten. Den friedliebenden und gerechten Menschen gilt ein ganz besonderer Segen Gottes. Es führt zur Gerechtigkeit. Und diese Menschen werden auch in der Bibel als Gerechte bezeichnet. Und da heißt es mal in den Psalmen, der Gerechte aber wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind in dem Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Das ist dem Gerechten vorbehalten, derjenige, der nach Gottes Sinn strebt. Während die Ungerechten nur grünen wie Gras, heißt es im gleichen Psalm. Gras wächst ja im Frühjahr jetzt ganz besonders, ganz schnell, nicht? Aber sobald wieder die Sommerhitze Einzug hält, dann verdorrt Gras auch wieder ganz schnell, wenn die Sonne den Boden austrocknet. Und es nicht immer aufwendig gegossen wird, nicht? Aber so eine Zeder, so ein Palmbaum, der ist tief verwurzelt, der hat seine Reserven, der steht fest. Und wenn ich mir überlegen sollte, was ich lieber sein möchte in meinem Leben, ich bin doch lieber auch eine Zeder, ein Palmbaum im Garten Gottes. Im hebräischen Denken hat Frucht auch etwas mit dieser alten Deutung des Wortes Erfolg zu tun. Die Frucht folgt ja dem Säen, eine Folge des Säens. Um dieses Bild vom Säen und Ernten besser zu verstehen, möchte ich uns mal ein bisschen tiefer ins hebräische Denken mit hineinnehmen, der Bibel. Theologen bezeichnen das zum Beispiel als Tat-Folge-Denken. Das ist so ein Denken der Hebräer, der hebräischen Bibel. Oder Tun-Ergehen-Zusammenhang, so ein Begriff. Ja? Nach biblischer Auffassung hat jede Tat eine irrgemäße Folge. Die Folge einer Tat ist dabei nicht etwas ganz anderes wie die Tat selbst. Das ist mehr so wie ein und die gleiche Medaille, zwei Seiten einer Medaille. Ich tue etwas und dem folgt etwas. Das passt absolut zusammen. Und erst was dann passiert, die Konsequenz, macht letzten Endes das, was man früher getan hat, wirklich vollkommen. Ja, das geschieht im Guten wie im Bösen. Alles hat Folgen. Das ist das Denken in der Bibel. Tat und Folgen hängen zutiefst miteinander zusammen, weil nach biblischem Denken die Folgen auch schon die Tat selber sind. Also wenn irgendwas Schlimmes passiert, das hat unweigerlich mit dem zu tun, was vorher getan wurde. Jede Tat setzt unweigerlich etwas in Gang. Sie ist absolut folgenreich, ohne Wenn und Aber. Und so bestimmten die Taten des Menschen auch seine Zukunft. Es ergeben sich aus unseren Taten auch Konsequenzen. Und die Konsequenzen werden auch einmal abgefragt. Tat und Folge, die ähneln sich so sehr, dass Jesus sagen kann, wer den Wind sät, der wird Sturm ernten. Ja? Tat-Folge-Denken, das Gleiche, Sturm und Wind. Oder wie der Same, der gesät wird, auch schon Getreide ist, ist die Ernte ebenfalls Getreide. Wenn ich Böses tue, kommt auch Böses raus. Wenn ich Gutes tue, kommt Gutes raus. Wenn Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Ja, dann weiß Jesus, nee, von Disteln kommen keine guten Früchte. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Das kann nicht sein in diesem Denkansatz. Auch hier Tat-Folge-Denken bei Jesus. An der Stelle redet ja Jesus über die falschen Propheten. An den Folgen ihrer Taten werdet ihr sie erkennen. Die Frucht ist das, was am Ende bei rauskommt. Das Gleiche gilt hier auch für das Positive. Wenn Jesus nämlich sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dann wird hier die Liebe als Frucht durch das Handeln in der Liebe allen sichtbar. Also es kommt keine Liebe, wird nicht sichtbar, wenn wir nicht in Liebe handeln. So, das ist also, dieses Denken ist ganz stark im hebräischen Denken verwurzelt. Das heißt, es ist also auf der einen Seite überhaupt nicht unwichtig, was wir tun. Denn unser Tun hat echte Konsequenzen für unser Leben und das der Gemeinde oder in dieser Welt. Wenn Jesus hier aber im Gleichnis sehr genau den Prozess von Säen über das Wachsen bis zur Ernte beschreibt, dann weist er darauf hin, dass die Ernte nicht gleich nach dem Säen stattfindet. Das kann schon mal Zeit in Anspruch nehmen. Es kann dauern, bis der erste Sprössling aus dem Samen kommt. Aber er ist sich, Tat-Folgedenken, absolut gewiss, dass das zur Ernte führt. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Wir haben auch da, wo wir wohnen, einen großen Garten und manchmal sehen wir im Frühjahr auch so ein paar Samen aus und dann geschieht erstmal ganz lange nichts. Das Einzige, was wir tun können, ist gießen und das Unkraut entfernen, das kommt ja irgendwie immer schnell. Aber ansonsten sind wir zum Warten verurteilt. Das ist eine ganz schöne Durststrecke, immer dieses Warten. Man sieht von der Frucht nichts. Ist der Samen vielleicht eingegangen, könnte man sich schon fragen. Ja? Haben mich vielleicht zu viel gegossen oder zu früh gesät und ist alles wieder eingefroren? Und da können einen schon auch ganz schöne Zweifel kommen, auch so in so einer Gemeinde, also auch im Reich Gottes. Nicht? Wir machen und tun und hoffentlich das Richtige und es ist noch keine Frucht zu sehen. Die Verheißung ist aber da, dass die Frucht kommt, auch für die Gemeinde. Auf einmal doch ist das erste Grün auch im Garten zu sehen. Und dann möchte man ja fast schon dran ziehen, nicht? Dass es noch schneller wächst dann, dass es hochkommt und so weiter. Doch das alte afrikanische Sprichwort sagt ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Die Früchte brauchen halt ihre Zeit zum Wachsen und zum Reifen. Und das will hier auch Jesus deutlich machen. Und auch Markus, der das ja extra auch einbaut in sein Evangelium, diese Rede. Er will auch den damaligen frühen ersten Christen sagen, ja, es ist gesät und es kommt garantiert. Es wird kommen. Das Reich Gottes wird auch für viele Menschen, für alle sichtbar werden. Alles braucht seine Zeit. Auch das Reich Gottes und die Gemeinde als Teil des Reiches Gottes braucht seine Zeit zum Wachsen und zum Reifen. Wir Menschen hätten es gern anders. Wir haben es oft eilig, auch heute besonders, nicht? Quantität und Effektivität, die zählen eigentlich in unserer Welt heute mehr als Qualität. Wir würden das Gleichnis Jesus so noch mit Dünger und vielleicht mit Pestiziden ausschmücken, ne? Um kurzfristig so Erfolge zu erzielen, ohne die Langzeitfolgen dann zu beachten. Doch wenn wir das machen, nicht? Wenn wir also mit unserem menschlichen Ansätzen da Gott reinfuschen, wächst vielleicht am Ende dann da doch nichts, nicht? Oder woanders, wo Gott sein darf. Im Reich Gottes gehen die Dinge ihren natürlichen, ursprünglichen und gottgewollten Gang. Gott ist tatsächlich in Kontrolle. Und das, was wir sehen oder das, was er sieht in unserem Leben, das wird auch Frucht tragen. Das wird auch aufgehen. Das ist die Verheißung dieses Gleichnisses. Wir brauchen keine Sorgen zu haben. Das Reich Gottes wird wachsen, weil es Gottes Wille ist und es wächst ja schon überall auf der Welt. Schon seit 2000 Jahren. Und auch in Berlin bin ich der Überzeugung, dass Reich Gottes wächst. Im WFP, in der Berliner Stadtmission, in der evangelischen Kirche, wie auch immer. Alle, die Gottes Geist Raum geben. Da wächst wirklich das Reich Gottes. Amen.